Community. Das sind unsere Geschichten.
Heute sprechen wir mit Stefan Bogatscher, der seit 1. November Universitätsprofessor für Metallurgie von nachhaltigen Leichtmetalllegierungen an der Montanuniversität ist. Bogatscher besuchte die HTL in Leoben und studierte danach Metallurgie an der Montanuniversität. Nach Abschluss des Studiums begann er als Universitätsassistent und promovierte 2012 mit ausgezeichnetem Erfolg. Danach ging er an die ETH Zürich, wo er als Postdoc bis 2015 blieb. Er kehrte wieder zurück nach Leoben und habilitierte sich im Fach Metallurgie der Nichteisenmetalle. Seit 2018 leitet er ein Christian-Doppler-Labor. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter der ERC Starting Grant und der Husker-Preis. Bogatscher ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Herr Professor Bogatscher, in Ihren Forschungen beschäftigen Sie sich mit nachhaltigen Leichtmetalllegierungen. Was kann man sich als Laie darunter vorstellen?
Also Leichtmetalle sind erst einmal die Metalle mit einer geringen Dichte. Also üblicherweise kennt man da Aluminium als den wichtigsten Vertreter. Und unter nachhaltigen Leichtmetalllegierungen versteht man vor allen Dingen solche, die einen geringen CO2-Fußabdruck hinterlassen, beziehungsweise einen Legierungen, die aus Reststoffen hergestellt werden können. In letzter Zeit wird es immer wichtiger, weil die Leichtmetalle ganz stark eingesetzt werden im Transportsektor, vor allen Dingen im Automobil, um eben Gewicht einzusparen und damit auch Energie- und CO2-Emissionen. Allerdings werden diese Legierungen heutzutage noch aus primären Rohstoffen hergestellt, also aus Erzen, und da entstehen auch sehr hohe Mengen an CO2. In den nächsten Jahren werden diese Legierungen als Schrott oder als Reststoff zurückkommen, und wir müssen versuchen, aus diesem Material neue Legierungen herzustellen, die eben auch so gute Eigenschaften haben und dann einen ganz geringen CO2-Fußabdruck aufweisen.
Sie haben bereits die Automobilbranche als Einsatzgebiete genannt. Gibt es noch weitere?
Also grundsätzlich werden ja Leichtmetalle in verschiedenen Einsatzgebieten angewendet, wie zum Beispiel auch der Raumfahrt als wirkliche Hightech-Anwendung, aber auch im alltäglichen Leben finden wir das natürlich häufig. Ein ganz bekanntes Beispiel natürlich auch sind zum Beispiel Aluminiumdosen, die an und für sich sehr günstig sind im Nachhaltigkeitsaspekt, da sie in vielen Ländern, die ein gutes Sammlungssystem haben, zu einem besonders hohen Anteil rezykliert werden. Also teilweise über 95% kommen da zurück und werden wieder zu Dosen verarbeitet. Und damit ist auch der Energieaufwand für so eine Dose relativ gering, weil man sie eigentlich mehr oder minder nur erschmelzen muss. Das ist eigentlich das beste Beispiel für eine nachhaltige Verwendung von Aluminiumlegierungen. Das funktioniert bei sehr, sehr einfachen Produkten wie Dosen. Bei komplexen Produkten, wo eben viele Materialien kombiniert werden, viele unterschiedliche Legierungen, zum Beispiel im Auto sind über 30 verschiedene Aluminiumlegierungen, die nicht miteinander kompatibel sind beim Recycling, ist das wesentlich komplexer, und daraus ergibt sich auch die Herausforderung in dieser Forschung.
Kann man sagen, wie oft eine Aludose wiederverwertet werden kann?
Also theoretisch, damit werben ja auch viele Aluminiumhersteller, ist das natürlich unendlich oft möglich. In der Praxis hängt es natürlich ganz stark davon ab, von den technischen Randbedingungen des Recyclingprozesses und der Sammlung im Wesentlichen. Wenn jetzt eben nur ein geringer Prozentsatz gesammelt wird, dann ist das natürlich nicht sehr nachhaltig, weil man natürlich dadurch sehr viel verliert. Wenn man auch zum Beispiel beim Herstellprozess legierungstechnisch Probleme bekommt, weil man andere Verunreinigungen hineinbekommt, die man nicht entfernen kann, so ohne weiteres, dann muss man zum Beispiel verdünnen mit primär hergestellten Rohstoffen, Materialien, dann ist es auch natürlich nicht so nachhaltig. Im Wesentlichen muss das gesamte System optimiert werden. 100% wird man wahrscheinlich in der Theorie erreichen, aber in der Praxis nie, aber den hohen Prozentsatz natürlich schon.
Glauben Sie, dass sich diese nachhaltigen Legierungen in Zukunft durchsetzen werden?
Also derzeit ist es ja so, dass nur ein geringer Anteil an sekundären Legierungen, das sind diese, die aus Recyclingmaterialien erstellt werden, im Vergleich zu primär, also aus Erzen hergestellten Metallen verwendet wird. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass es ein sehr starkes Wachstum in diesem Bereich gibt und dass man natürlich, wenn die gesamte benötigte Menge an zum Beispiel Aluminium sehr stark steigt, diese natürlich nicht aus bereits hergestellten alten Produkten darstellen kann, weil natürlich die Menge, die da zur Verfügung steht, an Schrott viel kleiner ist als die Menge, die benötigt wird. Also daher werden wir auf jeden Fall noch viele Jahrzehnte primäre Rohstoffe benötigen. Das ist einfach durchs Wachstum der Weltbevölkerung begründet und natürlich auch durch den steigenden Wohlstand in verschiedenen Erdteilen. Wenn es da natürlich eine Sättigung geben wird, allerdings, das wird doch einige Generationen dauern, dann natürlich schaut die Sache anders aus, dann wird die Bedeutung auch relativ sehr viel stärker werden. Aber in absoluten Mengen ist es jetzt schon sehr, ist die Bedeutung jetzt schon sehr hoch. Problematisch ist nur, dass die Produkte, die wir derzeit darstellen können aus Reststoffen, aus Recyclingmaterialien, von der Qualität her relativ schlecht sind. Also wir machen eigentlich ein Downcycling, außer bei den Dosen, aber bei vielen anderen Produkten machen wir Downcycling und wir bekommen aber einen ganz hohen Anstieg an höchst qualitativen Knetwerkstoffen, also solche, die umgeformt werden, aus den Automobilen, weil die Automobile seit ungefähr 5 Jahren in den Massenprodukten vornehmlich aus Aluminium in der Außenkarosserie bestehen. Das ist ein ganz extrem hochwertiger Werkstoff, der allerdings derzeit mit den derzeitigen Methoden, mit der derzeitigen Konstruktion der Automobile, mit den derzeitigen Legierungskombinationen zu einer Problematik führt. Den heißt, dass man nicht mehr solche guten Werkstoffe produzieren kann und aber auch keine Senke für downgegradete Legierungen sozusagen zur Verfügung steht. Also die Forschung geht dahin, das gesamte System zu verbessern. Der einfachste Ansatz wäre einfach, wenige Legierungen, die alles können, zu verwenden, die sich auch wieder recyceln lassen und Verunreinigung tolerieren. Das ist ein Kern auch unserer Arbeit dann. Und die werden sie sicher durchsetzen. Das ist auch jetzt schon so, dass diese Legierungen auch am Markt sehr gefragt sind. Beispielsweise gibt es für Recyclinggüten eigene Marken. Es wird sogar an der Börse recyceltes Material im Aluminiumbereich gehandelt. Man bezahlt auch schon nach dem CO2-Fußabdruck und das ist eigentlich eine sozusagen wesentliche Eigenschaft der Materialien heutzutage auch schon. Dementsprechend wird sich durchsetzen, kann man sozusagen schon folgern daraus.
Wenn man diese Legierungen genau betrachtet, was ist neu dabei? Was ist die Innovation? Was ist dabei für einen Werkstoffwissenschaftler zukunftsweisend?
Also natürlich ist es so, dass wir versuchen, einen geschlossenen Materialkreis zu bekommen. Das heißt, dass das Material im Kreislauf geführt werden kann, von der Herstellung der Initialen über die Rohstoffe, über die Verwendung der Produkte, dann wieder die Verwertung des Recyclings und dann wieder einen gleich guten Werkstoff herzustellen. Da ist natürlich sehr viel Komplexität darin, weil natürlich sehr viele unterschiedliche Disziplinen da zusammenarbeiten, Aufbereitung, Recycling, Produktdesign, Maschinenbau bis hin zum Marketing, ist da eigentlich sehr viel inkludiert. Die Innovation im Wesentlichen, mit der wir uns beschäftigen, ist, dass wir aus den uns zur Verfügung stehenden Einsatzmaterialien aus alten Dingen, also aus verbrauchten Gegenständen, Legierungen herstellen können, die sehr gute Eigenschaften haben, die gleich vergleichbar gut sind wie die, wenn wir reinste Vormaterialien nehmen. Und da muss man sich natürlich sehr genau auseinandersetzen mit den einzelnen Bestandteile, die in diesen Altmaterialien drinnen sind, wie die wirken in den neuen Legierungen, welche Phasen, kann man sagen, dort entstehen, wie man die negativen Auswirkungen dieser umgehen kann oder beziehungsweise die vielleicht sogar positiv in manchen Bereichen einsetzen kann, weil da kann man durchaus auch Neues aus diesen erstmal negativen Aspekten der Verunreinigungen schöpfen und diese auch verwenden für neue oder positive Eigenschaften.
Das Ziel ist also Upcycling, aus Schrotten qualitativ hochwertige Legierung schaffen.
Ja, also das geht schon in die Richtung Upcycling, wäre ein ultimatives Ziel. Also wenn man das natürlich schafft, ist absolut ideal, rein im Kreislauf zu führen. Also es gibt da ganz viele unterschiedliche Ansätze. Man kann eben versuchen, wenn man zum Beispiel sich anschaut, man hat jetzt im Automobil 30 oder mehr unterschiedliche Aluminiumlegierungen, die eingesetzt werden können dort, kriegt dann das natürlich alles in einem Schrotthaufen zusammen. Also meistens wird ein bisschen getrennt, zum Beispiel auch vielleicht die Felgen runtergenommen oder so irgendwas, die ganz andere Legierungen sind. Aber der Rest ist eigentlich ein Gemisch und das ist ein Gemisch, mit dem man nur mehr sehr wenig machen kann. Man kann damit nur mehr ganz wenige Bauteile machen. Wenn man jetzt aber, man kann auch so das angehen, dass man sagt, man versucht eine Legierung zu finden, die von Haus aus das meiste dieser Anforderungen abdeckt und dann zum Beispiel nur mehr eine, das wird so heißen Uni-Alloy-Konzept, nur eine Legierung zu verwenden, die eigentlich alle diese Werkstoffanforderungen abdecken kann zu einem guten Maß und dann hat man natürlich beim Recycling kein Problem mehr, weil dann hat man diese Mischung nicht und dann kommt es nur noch darauf an, dass es eben Verunreinigungen mit anderen Werkstoffen geben kann, Eisen, Kupfer oder so, die kann man recht gut abtrennen und man könnte dann die Legierung auch noch tolerant auf diese Verunreinigungen machen. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, der rein werkstofftechnisch wäre. Da würde man dann dem Designer ein Material in die Hand geben, das eben alle Anwendungen erfüllen kann, alle Anforderungen erfüllen kann und dann natürlich überhaupt kein Problem beim Recycling macht. Da an so einem Ansatz arbeiten wir auch, ist natürlich eine langfristige Angelegenheit. Man muss natürlich da auch die Designer mitnehmen. Es ist überhaupt ein Problem, dass es hier so viele unterschiedliche Kompetenzen gibt. Designer, Maschinenbauer, Werkstoffleute, Metallurgen und das ist allein in dem Feld gibt es viele Schnittstellenprobleme grundsätzlich und zwischen den Firmen natürlich auch, weil der Automobilbauer, der Vormaterialhersteller, der Zulieferer, der Designer, das sind oft unterschiedliche Firmen, die natürlich schwierig miteinander reden können. Ideal wäre, wenn man die Recyclingfähigkeit schon im Computer-Aided Design Programm hinterlegen würde. An dem wird auch gearbeitet.
Prinzipiell kann man sagen, dass das Recycling von Schrotten umweltschonender ist als die Nutzung primärer Ressourcen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Klimaschutz. Kann man davon ausgehen, dass solche Entwicklungen auf lange Sicht, wir reden hier wahrscheinlich von Jahrzehnten, einen positiven Input auf den Klimaschutz hat?
Ja, ganz sicherlich. Also es ist ja so, dass diese Nutzung des Schrotts, das braucht ungefähr nur 5% der Energie, wie wenn man Aluminium für Aluminium aus den Erzen herstellen würde. Also das ist schon mal ganz eine gewaltige Zahl. Und grundsätzlich würde man das Recycling auch machen können, ohne CO2 zu erzeugen. Momentan ist es ja so, dass für die Aluminiumproduktion aus Erzen ungefähr 3-4% des globalen CO2 der globalen CO2-Emissionen anfallen. Also das ist nicht unbedingt gerade wenig. Und bei den steigenden Mengen, die benötigt werden, ist das auch ein großer Faktor. Auch im Primärbereich wird daran gearbeitet, dass die CO2-Emissionen stark zu reduzieren. Das wird gemacht, man verwendet Wasserkraft für den Strom. Aber es gibt trotzdem noch Punkte, wo noch immer relativ viel CO2 anfällt, die technologisch noch nicht gelöst werden. Der Energieeinsatz bleibt immer enorm groß über die Primärroute und da gewinnt man natürlich immer sehr stark über das Recycling. Wenn man natürlich dann eine gewisse Sättigung erreicht in ferner Zukunft, dann wird also der primäre Weg natürlich über das Recycling gehen und dann hat man natürlich eine enorme Energieeinsparung. Also das schlägt sie eindeutig im Beitrag zum Klimaschutz nieder, aber auch jetzt schon, weil jetzt, es ist beinahe alle großen Kunden der Aluminiumindustrie legen auf das großen Wert. Wenn man sich zum Beispiel bei Apple anschaut, man möchte ein neues Notebook kaufen, dann steht dort zum Beispiel aus einem Aluminium-Case aus 100% Recycling. Also wird auch danach verkauft. Auch beim Automobil werden gesamte Lebensdauerzyklen angeschaut. Es wird vorgeschrieben, es muss ein gewisser Prozentsatz an rezykliertem Material in manchen Teilen verwendet werden. Das gibt es auch in einzelnen Bereichen bereits. Wie gesagt, beinahe alle großen Halbzeughersteller haben eigene Marken generiert, die eigentlich darstellen, wie viel CO2 das Produkt braucht, und man kann auch immer reduzierte CO2-Emissionen bei den Produkten selbst kaufen. Aber es ist ja nicht nur das, es ist auch das im Kreislauf führen des Materials und die generelle Energieeinsparung, die da ein großes Potenzial birgt für die Zukunft. Wo wir allerdings noch nicht diese Fähigkeit der Rezyklierbarkeit für die Legierungen haben.
Auch im Abbau sehr energieintensiv.
Ja, der Abbau ist nicht so ein großes Energieproblem. Das ist Tonerde, das wird eher oberflächlich abgebaut. Meistens irgendwo in Äquatornähe. Es ist natürlich dann diese Reinigung der Tonerde. Man kann sich gut erinnern an das Unglück da in Ungarn auch mit dem Rotschlamm. Ist auch nicht optimal, weil es fallen enorme Mengen an Reststoffen bei der Aluminiumherzeugung an. Das wäre nicht in dem Maße so groß beim Recycling. Auch das sind natürlich Punkte, die relevant sind. Aber auch die Primärerzeuger arbeiten da ganz stark dran, das zu verbessern. So gibt es auch schon einen großen Hersteller, der es geschafft hat, den Rotschlamm vollkommen zu vermeiden. Es wird da auch wahnsinnig viel gemacht. Also nicht nur rein Nachhaltigkeit auf CO2, auf die CO2-Thematik fokussiert, sondern generell auf die gesamte Kreislaufwirtschaft umgemünzt ist das ein wesentlicher Punkt. Also sollen keine Reststoffe anfallen, man soll alles, was man schon mal dargestellt hat, wiederverwerten, man soll Energie einsparen und natürlich den CO2-Fußabdruck deutlich verringern. Weil es hilft uns nicht, wenn wir wie in der Vergangenheit im Automobil ganz stark Aluminium verwenden, um eben das leichter zu machen, um weniger Energie, weniger Treibstoff zu brauchen oder Reichweiten für Elektromobilität zu erhöhen, aber danach das Material eigentlich nicht mehr wiederverwertet werden kann. Das wäre keine gute Lösung. Aber da sind wir momentan. Also die USA kann auch momentan jetzt schon nicht mehr, obwohl erst 2015 dieser Boom angefangen hat, ihre eigenen Aluminium-Schrottmengen, diese hochqualitativen, verarbeiten und muss es exportieren. Meistens nach China. Aber es gibt ganz große Programme auch in den USA, das zu ändern. Weil sie sehen natürlich dort sehr großen Wertverlust, und es ist auch bei diesen Legierungen, die da jetzt verwendet werden, absolut nicht zielführend, die nicht wieder zu hochwertigen Produkten zu verarbeiten.
Exportieren Sie diesen Schrott, weil Sie nicht die Technologie haben, das aufzuwerten? Oder ist das zu teuer?
Ja, also Sie haben ja auch, es werden ja Recyclingraten bei den Automobilen zum Beispiel vorgeschrieben, auch beim Aluminium in den USA. Gesetzliche Rahmenbedingungen sind es, und die können diese Recyclingquoten aufgrund der steigenden Anzahl von Aluminium oder steigenden Menge von Aluminium gar nicht mehr dann erreichen, wenn sie das exportieren. Also es muss aufgearbeitet werden, und natürlich gibt es da auch monetäre Hintergründe. Die Technologien fehlen aber vor allen Dingen auch, um das darzustellen, weil wenn wir einmal das Gemisch aus unterschiedlichen Legierungen haben, die sich nicht vertragen, das rein in der Methodologie also nicht mehr wirklich trennen können. Es gibt Methoden, da Trennungen durchzuführen bei Aluminium, aber weil das so ein unedles Metall ist, scheitern die meisten einfachen Methoden, und es gibt nur sehr, sehr aufwendige Methoden, die dann wirklich, also das ist unermesslich teuer dann. Dementsprechend muss man eben schauen, dass man zuvor die Aufbereitung, Sortierung, da gibt es schon sehr viele tolle Techniken, sehr gut vorantreibt, also wirklich alle kleinsten Teilchen in einzelne Bestandteile oder nach einzelnen Inhaltsstoffen getrennt werden. Da gibt es schon gute Ansätze. Und man muss am Gesamtsystem arbeiten, das ist ja das Komplizierte. Man muss eben schauen, dass man von Anfang an mitdenkt, wie recyclingfähig ist dann das Produkt. Welche Legierungen kombiniere ich mit welchen Legierungen? Das klingt jetzt utopisch, ist es aber nicht, weil zum Beispiel bei dem Ford F-150, das meistverkaufte Auto in den USA, ein Pickup natürlich, ist das großteils mitgedacht worden. Also den Aluminiumanteil der Legierung, wenn man den Motor ausbaut und die Felgen wegtut, was man teilweise nicht macht momentan, würde sich eigentlich sehr gut rezyklieren lassen. Da ist es vor allen Dingen darum gegangen, weil die diese Produktionsschrotte vom Stanzen und so weiter und von der Herstellung von Karosserieteilen wieder im Kreislauf führen wollten, was zu einer starken Kostenreduktion geführt hat. Da ist eigentlich der Druck hergekommen, aber die haben das eigentlich schon sehr gut gemacht. Also es ist nicht so, dass es noch nie, es wird schon begonnen und eigentlich überall, alle Automobilisten denken in die Richtung. Selbst die großen Luftfahrt Firmen wie Airbus denkt über das nach, wie sie das wieder rezyklieren können, was sie verbauen in den Flugzeugen, und das wirklich sehr langfristig.
Ziel ist es also, den Produktionskreislauf herzustellen. Beim Designen schon ans Recycling denken. Ist das das große Ziel?
Genau, das ist das große Ziel, das man da erreichen möchte. Es ist natürlich, jeder muss seinen Beitrag liefern. Das ist ja auch das Problem, dass es so viele einzelne Schnittpunkte gibt, dass es so viele unterschiedliche Disziplinen gibt, dass man das eigentlich generalistisch betrachten muss über den gesamten Lebenszyklus von so einem Produkt. Aber die Details, die dann entstehen, dass zum Beispiel eine Phase oder ein paar wenige Atome von einem Element in einer Legierung schon aber katastrophal wirken können auf atomarer Ebene, das kann natürlich jemand, der generalistisch über das Ganze drüber schaut, natürlich nicht sehen. Deswegen, das ist eine große Schwierigkeit, die man da lösen muss. Dementsprechend ist ein Ansatz, eben die Legierungen auch viel verträglicher zu machen für so ein Kreislaufsystem, grundsätzlich. Also die Eigenschaften der Legierungen hochzuhalten bei einer starken Verunreinigungstoleranz. Das ist sicher ein Ansatz, der es wesentlich leichter machen würde. Weil grundsätzlich, wenn man das vom Design perfekt mitdenkt, man kann ja sich das überlegen, dass man sowas baut wie ein Lego-System und das wieder gut auseinander bauen kann, alles, dann wäre es alles überhaupt kein Problem. Aber das ist wirtschaftlich und auch von der Komplexität nicht so schnell darstellbar, glaube ich. Ich denke auch, wird sehr schwierig in der Zukunft sein.
Zum Abschluss. Es ist doch ein sehr komplexes Forschungsgebiet. Wie kommt man als junger Wissenschaftler zu so einem Forschungsgebiet?
Ja, also es ist, angefangen habe ich mal mit Aluminiumlegierungen, wo es wirklich um sehr grundlegende Dinge, um Ausscheidungshärtung und eigentlich wie einzelne Atome angeordnet sind, gegangen ist. Das war aber allerdings eine Legierungsklasse, die jetzt schon sehr gut recyclingfähig ist. Also da bin ich schon in ersten Kontakt gekommen. Da ist aber allerdings das Thema noch nicht so groß gewesen. Aber in den letzten Jahren hat man einfach gemerkt, dass der Druck in die Richtung stark zugenommen hat, eben nachhaltige Lösungen da auch anzubieten. Und für mich ist es auch ein bisschen ein persönlicher Punkt, weil ich speziell seitdem ich Kinder habe, da habe ich schon oft drüber nachgedacht, wie man auch einen Beitrag leisten kann, zu dem zumindest ein weniger Ressourcenverbrauch zu haben, weniger Energieverbrauch zu erzeugen, weniger CO2-Emissionen, was ich da im Bereich der beruflichen Tätigkeit machen kann. Und das matcht sich perfekt natürlich mit den Anforderungen und mit den Notwendigkeiten, die es jetzt momentan auch in der Industrie und seitens der Firmen gibt. Dementsprechend war es eigentlich eine logische Konsequenz, sich in dem Bereich stärker zu engagieren.
Danke.
Montanuniversität Leoben. Alles außergewöhnlich.